Einen wunderschönen guten Tag.
Ahlan wa sahlan.
Salut.
Привет и добро пожаловать.
Salam wa khosh omadi.
Herzlich willkommen zu Mindwash 90 Grad, der Podcast. Heiße Debatten im Schleudergang, frische Perspektivwechsel, reine Inspiration. Hier geht es um interkulturelle Begegnungen, Herausforderungen, Migration und persönliche Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag bei Mind Prevention.
Herzlich willkommen zu Mindwash 90 Grad und heute begrüßen Sie Paulina
und Rona.
Heute geht es um das Thema Deutschland erleben. Da ich Einwanderer der zweiten Generation bin und Paulina selbst nach Deutschland eingewandert ist, wollten wir heute so mal über unsere Erfahrungen sprechen. Und dann wollte ich erstmal beginnen mit Paulina. Wie bist du hergekommen? Wie war deine Tour? Wie hast du es?
Danke für die Frage. Ich bin vor 13 Jahren nach Deutschland gekommen, alleine. Das ist auch nicht oft der Fall, als Mädchen vor allem, aus einem muslimischen Land. Ich kam als Au-pair-Mädchen, kam direkt nach Berlin und wusste irgendwie von Anfang an, dass ich hier unbedingt bleiben möchte. Genau, und bin mittlerweile seit 13,5 Jahren in Deutschland und fühle mich mittlerweile wohl hier.
Zwei Fragen. Ja. Aus welchem Land bist du gekommen und wie alt warst du, als du hergekommen bist?
Okay, Mann, jetzt muss ich mal verraten, wie alt ich heute bin. Ich komme aus Turkmenistan, das liegt in Zentralasien und ich war 21, als ich nach Deutschland gekommen bin, ja.
Bist du direkt nach Berlin gekommen?
Ja, das war mir auch wichtig, also von der Hauptstadt in die Hauptstadt, weil ich war auch ziemlich naiv, ich habe jetzt mich nicht gar nicht so richtig vorbereitet, habe mich auch nicht so über Berlin erkundigt, habe mich überraschen lassen und dementsprechend war dann auch, ja, die Erwartungen, die ich hatte, wurden teilweise nicht getroffen.
Und das wären, was hast du denn für Erwartungen?
Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Als ich nach Berlin gekommen bin, vielleicht fange ich mal so. Aschgabat, das ist die Hauptstadt in Turkmenistan und da komme ich her, ist eine unglaublich saubere Hauptstadt.
Ich wollte es gerade sagen, es war mein erster Gedanke. Es war dreckiger, als ich gedacht habe.
Und bin nach Berlin gekommen, habe dann Kreuzberg und Co. Bezirke erlebt und dachte so, meine Güte, wenn die Hauptstadt so aussieht, wie sehen die anderen Städte aus? Weil bei uns in Turkmenistan ist die Hauptstadt so eine Vorzeigestadt. Genau, und dann war ich dann nach 2 Monaten in Hamburg und war dann natürlich auch positiv überrascht von Hamburg. Habe gesagt, nicht jede Stadt in Deutschland ist so, leider dreckig wie Berlin. Genau, aber ich mag Berlin.
Warst du schon mal in Bayern?
In München, aber halt immer ganz kurz, beruflich immer wieder.
Aber der Unterschied ist schon extrem,
ja,
ne? Das ist
aber okay. Ja.
Also München, als Berliner denkst du, wow, absolut, die können vom Boden essen.
Aber auch Menschen, die Mentalität da auch, ja. Da war ich schon überrascht, dachte so krass, so wie zwei Welten.
Ja.
Und wegen meinem Akzent dachten halt die Leute, dass ich halt dieses R, fränkisches R, also bayerisches R, ich so, das ist das Russische. Ja, und deren Dialekt habe ich natürlich auch bis heute Schwierigkeiten zu verstehen.
Ich meine, du sagst so, also jetzt ging es ja um die Stadt, um die Sauberkeit.
Ja.
Was ist dir denn als erstes an den Menschen in Berlin aufgefallen?
Ui.
Was so ganz anders war oder was du nicht erwartet hättest.
Das war für mich gewöhnungsbedürftig, diese Anonymität, die Kälte. Ich kam ja als Au-pair nach Deutschland und meine Familie war eine deutsche Familie, das war mir auch wichtig. Und ich habe auch meine Gastmutter gefragt, sag mal, kennst du deine Nachbarn hier? Und sie meinte so, ja, wieso? Ich so, ich habe dich nie mit denen reden sehen. Also du sagst halt nur kurz Hallo und gehst weiter. Sie meinte so, ja, aber was willst du denn? Was soll ich mit denen besprechen? Dann habe ich ihr erklärt, dass in Turkmenistan du musst so circa 10 Minuten immer einplanen, wenn du rausgehst, weil halt jeder wissen will. Also nicht jeder, aber schon die Nachbarn, mit denen du schon eng zu tun hast, wie es dir geht und was du so machst. Und das hat mir am Anfang schon gefehlt. Aber irgendwann habe ich mich auch daran gewöhnt und das auch lieben gelernt, dass ich mal in Ruhe gelassen werde und nicht jedes Mal alles erzählen muss, teilweise auch.
Würdest du sagen, das war der größte Unterschied?
Ja, also kulturell war das schon das Größte und da habe ich auch gemerkt, so die Kultur, wo ich herkomme, ist ja sehr kollektivistisch. Hm. Und hier in Deutschland ist es ja eher so, wie sagt man denn das?
Individuell.
Danke dir. Mhm. Genau. Und das war gewöhnungsbedürftig, aber ich habe auch ganz schnell die Vorteile der Kultur auch entdeckt und habe das auch für mich genutzt. Und ja, aber ansonsten die Pünktlichkeit, die ich eigentlich sehr schätze, die gibt es in meiner Kultur nicht so wirklich, aber ich glaube, das kennst du auch. Mhm. Aber ich fand das sehr angenehm. Ich wusste, okay, um 14 Uhr bin ich verabredet und die Person ist da auch um 14 Uhr. Das heißt, ich kann mich auch irgendwie, ich kann meinen Tag planen, besser planen. Das fand ich auch sehr positiv.
Ach so, also dein Freundeskreis hauptsächlich Deutsch dann wahrscheinlich?
Jein. Also meine engen Freundinnen sind tatsächlich aus, das sind Russinnen aus Russland. Als ich nach Deutschland gekommen bin, war es mir wichtig, wirklich nur Deutsch zu sprechen, weil ich halt unbedingt die Sprache ganz schnell lernen wollte. Und aber als Au-pair bist du halt hier komplett alleine, kennst niemanden. Und ich habe dann natürlich auch andere Au-pair-Mädchen kennengelernt. Und die sind natürlich aus unterschiedlichen Ländern. Und aber ich habe ja hier mein Abitur nachgeholt. Ich war die einzige Ausländerin und ich war so stolz darauf, dass ich die einzige war. Und meine Mitschüler, die waren total lieb, die haben mir total geholfen und mich unterstützt. In Abi-Zeiten und im Studium habe ich natürlich hauptsächlich mit Deutschen zu tun gehabt und da sind auch einige Freundschaften entstanden.
Respekt erstmal, dass du mit 21 hergekommen bist und noch dein Abitur gemacht hast.
Ja, danke. Nee, es gab auch keine andere Möglichkeit, ja. Zu studieren und das war mir wichtig. Ja. Ich bin mit einem klaren Ziel gekommen. Ich möchte hier was erreichen und ja.
Cool. Und in welchem Bezirk warst du so die ersten Jahre?
Charlottenburg.
Ja.
Das war ja schon interessant. Ich wusste schon in Turkmenistan über berühmten Kudamm Bescheid. Meine Deutschlehrerin meinte so, frag deine Gastfamilie nach der Straße, wo die wohnt. Die so, wieso? Naja, vielleicht ist es ja in der Nähe von Kudamm. Und das war tatsächlich 10 Minuten entfernt von Kudamm. Und als erstes bin ich natürlich dahin gelaufen. Und ich habe dann die Menschenmasse gesehen. Das war auch für mich so, wow, was ist denn hier los? Und ich war im August 2007, also das war Sommer. Ich hatte so eine gute Laune, weil ich habe noch nie in meinem Leben so viele Menschen auf einmal gesehen. Nach Charlottenburg, also ich war dann insgesamt 3 Jahre in Charlottenburg, bin dann nach Schöneberg, also ich war eigentlich fast in allen Bezirken in Deutschland, in Berlin.
Was hat dir am besten gefallen?
Der Osten.
Echt, ja?
Ja, ich wohne auch jetzt in Prenzlauer Berg, davor habe ich in Friedrichshain gewohnt, ich fühle mich wohl da, ja. Aber alle meine Freunde, Freundinnen sind im Westen.
Ich überlege gerade, für mich zählt Prenzlauer Berg zum Beispiel nicht mal als Osten, so. Eigenständig.
Ja, okay, ich weiß, was du meinst, aber dafür habe ich in Friedrichshain gewohnt, gelebt auch. Oder ich habe meinen Führerschein zum Beispiel in Berlin Mitte am Rosenthaler Platz gemacht und da wusste ich, okay, wenn ich hier überlebe, den Straßenverkehr, dann kann ich überall fahren, weil das mit der Straßenbahn und so, ja. Da ist so viel Action, habe ich das Gefühl, dass da halt mehr Leben ist als im Westen Berlins. Ja, oder ja. Mehr jüngeres Leben, vielleicht so, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, das meiste jüngere Leben ist in Kreuzberg und in Köln halt. Aber es ist halt offensichtlich, also das sind halt auch die Orte, wo die Leute aus dem Ausland als erstes probieren, eine Wohnung zu finden, weil es halt die coolsten Orte sind.
Was ist mit Friedrichshain?
Friedrichshain auch, ja.
Ja, das ist
ich habe auch 5 Jahre in Friedrichshain gewohnt.
Ja.
Da auf jeden Fall auch, aber da ist es halt alles größer und weiter verteilt. Du hast halt viel mehr Spots. Du hast den großen Park, du hast diese riesen Wohnblöcke und immer große Wege von einem Ort zum nächsten.
Ja.
Also das, diese langen Straßen, großen Kreuzungen und alles.
Ja.
Und in Kreuzberg und Köln ist alles konzentrierter.
Ja, ich habe am Boxi, am Boxhagener Platz
gewohnt. Ja, okay, das ist noch was anderes.
Und das
ja,
ist
da
halt
ist ja Hotspot.
Ja, deswegen, ich war auch schon traurig, die Ecke zu verlassen. Aber ich dachte so, come on, Prenzlauer Berg ist jetzt auch. Ah, nee. Entschuldigung, ich war dann von Friedrichshain bin ich nach Kreuzberg-Tempelhof umgezogen, 2 Jahre da gewohnt und bin jetzt in Prenzlauer.
Ja, Boxi ist ja so der erste Geburtsort der Gentrifikation, das ist ja komplett gentrifiziert. Der erste Ort in Berlin, den ich gesehen habe, wo wirklich keiner mehr aus Berlin war. Ja. Aber es ist dann weiter rübergegangen, Kreuzberg.
Und genau das liebe ich, dieses Multikulti. Ja. Du fällst gar nicht auf, du bist halt wirklich einer von vielen und ich habe mich so wohl gefühlt. Aber deswegen liebe ich auch Berlin, also ich fühle mich sehr wohl hier. Ja.
Du hast deine Ruhe hier.
Ja, das klingt so komisch.
Kein Überwacher.
Das klingt so komisch, aber ich habe meine Ruhe, ich habe auch meine Freiheiten hier, für die ich wirklich auch kämpfen musste.
Ja, ich weiß, was du meinst, ne? Weil sonst zu Hause wahrscheinlich, wenn du was machst, hast du immer Angst, ey, der sieht mich, der erzählt es meiner Mama oder der erzählt es dem, der immer dieses dritte Auge über dir, was noch wacht.
Ja, ja, das ist leider so. Aber dazu muss ich auch sagen, selbst wenn man jetzt so weit weg umgezogen ist, heißt nicht automatisch, dass man die Freiheit hat. Also ich habe die Erfahrung gemacht, die Familie war und ist immer noch präsent im Kopf. Ich habe wirklich Jahre gebraucht, bis es in meinem Bewusstsein angekommen ist, hey, ich kann und darf machen, was ich möchte. Es gibt keinen mehr, der mir sagt, das darfst du nicht machen, weil du ein Mädchen bist oder eine Frau bist. Aber bis das ankommt wirklich, das ist ein langer Prozess.
Ja, das glaube ich. Ich meine, das sind ja Sachen, die mental von deinen Eltern noch einfach über Jahre hinweg eingetrichtert wurden.
Ja.
Und ich meine, selbst bei mir ist so manchmal, ich denke halt komplett unabhängig und dann telefoniere ich 5 Minuten mit meiner Mutter und dann ist schon wieder, was willst du von mir? Dann dachtest du, du bist jetzt selbstständig und fit in dem Kopf und dann können die dich mit einem Satz wieder runterziehen.
Ja, aber trotzdem, das muss ich auch sagen, ich habe liebe Eltern.
Ja.
Ich habe auch guten Kontakt zu meinen Eltern, aber ich glaube, das kennt jedes Kind. Eltern können auch nervig sein und es ist dann auch gut so, wenn man Abstand hat.
Ich meine, die Triggerpunkte, die man hat, davon wurden 80% wahrscheinlich von deinen Eltern installiert.
Na klar, von daher.
Ja, cool. Und wie war das so mit Beziehungen? Was waren so deine ersten Freunde oder hattest du Freunde, also dein jetziger Freund ist Deutscher?
Ja.
Und wie war das mit ihm zum Beispiel? Also was hattet ihr für Barrieren oder Sachen, die ganz komisch für dich waren?
Darf ich vielleicht mit meiner ersten Beziehung, meiner Gastfamilie anfangen? Also jetzt nicht mit dem Partner als Mann, sondern als erste Beziehung zu den
Deutschen
erzählen, weil ich musste gerade spontan daran denken, dass meine Gastmutter, das hat sie mir nach Jahren erzählt, sie meinte, Paulina, ich war dir so dankbar, dass du aus ganz anderen Kultur zu uns gekommen bist. Ich meine, wie meinst du das? Am Anfang konnte sie es nicht begreifen, warum ich nicht freiwillig den Müll runterbringe. Und irgendwann ist sie zu mir gekommen und hat mir gesagt, sag mal, magst du mal den Müll runterbringen? Ich habe gesagt, muss ich das machen? Weil in meiner Familie haben das immer meine Brüder gemacht oder mein Papa. Ich habe nie mich mit dem Müll beschäftigt. Und für sie muss es erstmal begreifen. Und als ich ihr das erklärt habe, habe ich gesagt, du, ich habe gar kein Problem damit, zeig mir wohin, was. Und in Deutschland ist ja Mülltrennung sehr wichtig, das musste ich auch erstmal lernen. Und oder zum Beispiel, das hat sie mir letztes Jahr meine Gastmutter erzählt, also wir haben ziemlich engen Kontakt weiterhin. Und sie meinte, Paulina, ich muss immer wieder daran denken und daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich habe sie anscheinend sehr oft gefragt, ob ich in meinem Outfit, so wie ich aussehe, rausgehen darf, ob es so okay ist. Und sie konnte es nicht verstehen. Sie meinte so, ja, natürlich kannst du so rausgehen. Ich meinte so, ja, aber ist meine Hose nicht zu kurz oder ist mein T-Shirt oder mein Rock nicht zu kurz? Sie meinte so, nein, Paulina, es ist in Ordnung, du kannst so rausgehen. Und in Turkmenistan konnte ich nicht einfach so rausgehen. Ich habe da natürlich entweder böse Blicke erhalten oder halt meine Eltern, vor allem meine Mutter hat gesagt, Mensch, kannst du nicht einen längeren Rock tragen oder musst du unbedingt eine Hose, eine Jeanshose tragen. Also solche Kleinigkeiten, die für die Deutschen gar nicht nachvollziehbar sind, aber als eine muslimische Frau, das sitzt halt sehr tief. Und
ja, also das sind auch Probleme, die wir, also das hatte ich in meiner Familie genauso.
Selbst wenn ihr so lange in Deutschland seid. Krass.
Du bist ja trotzdem ein bisschen in deinen eigenen
Bubble.
Ja. Und so war das ja auch ein bisschen strukturisiert. Also bei meinen Cousinen war es gleich. Es wurde natürlich mit den Jahren, wurden sie immer emanzipierter. Es hat sich verändert, aber am Anfang war das noch sehr präsent, auch bei uns.
Darf ich fragen, ob du eine Schwester hast?
Ich habe eine Schwester, ja.
Und wie ist es mit ihr?
Meine Schwester macht eigentlich, was sie will. Sie ist sehr, also sie ist schon sehr emanzipiert und sehr stark für ihr Alter. Auch war sie schon sehr früh, auch sehr tough. Also die macht da, was sie will. Sie hat kann mein Vater auch um den Finger wickeln. Und er sagt immer was. Er sagt auch bei meiner Mutter was, aber meine Mutter lässt sich nichts sagen. Und meine Schwester ist genauso.
Ja, cool.
Deswegen hat sehr starke Frauen bei mir.
Ja, aber da muss ich auch sagen, das kostet sehr viel Kraft, sehr viel Energie. Ja. Wenn du das dir, wie sagt man das, erzwingen musst in manchen Fällen, ja, wenn das nicht selbstverständlich ist. Oh, da sind so viele verlorene Kräfte, denke ich manchmal, die man für was ganz anderes einsetzen kann, könnte, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig.
Also ich meine, selbst wenn du, also als Mann, wenn du in dieser Kultur aufwächst,
ja.
Zum Beispiel mein Vater hat nicht gesagt, er hat es nicht verboten, sondern er hat halt gesagt, kannst du nicht dich so oder sonst hin, oder warum läufst du so rum? Mhm. Weil in seinem Kopf muss er das ja auch sagen. Aber wenn sie sagt, nein, will ich nicht, dann ist auch vorbei für ihn. Weißt du, also ja. Es ist so eine, das ist so installiert in ihm. Das muss er halt dann sagen, sonst sieht es schlecht aus oder er denkt, er muss es sagen.
Ja.
Und wenn sie Kontra gibt, respektiert er es.
Ja.
Okay, fertig.
Ja,
also er besteht nicht darauf. Aber ich habe meine Onkel zum Beispiel waren ein bisschen strenger.
Ja.
Und mein Cousin. Also ich bin mit sehr vielen Cousinen aufgewachsen. 10, 11 Cousinen und alle in meinem Alter oder 2, 3 Jahre älter.
Ja.
Und die in meinem Alter zum Beispiel, die durften natürlich auch keinen Freund haben, ne, bevor die verlobt waren oder irgendwas damals. Also,
okay.
Aber sie hatten einen Freund und ich war dann immer der, der mit denen ins Solarium gegangen ist, offiziell, oder was essen gegangen ist.
Ja.
Und dann hat der Freund von denen mir, er hat bei McDonald's oder Burger King Menü ausgegeben und hatten die halt so 2 Stunden Zeit. Ach, ich meinte, süß. Macht, was ihr wollt, wir treffen uns wieder hier, dann habe ich sie wieder zurückgebracht.
Ach, cool. Ach, richtig cool. Ja. Ja, nee, auch das war ja ein Thema am Anfang, aber ganz kurz, als ich dann meinen ersten deutschen Freund hatte und ja, da habe ich schon gemerkt, dass mein Bruder mich gefragt hat, naja, und was, und willst du dann irgendwann einen Deutschen heiraten oder was? Ich so, ja, wieso nicht? Naja, das sind ja keine Moslems. Ich so, naja, so what? Also ich bin da total entspannt und mein Bruder kennt mich. Ich bin also sehr sturer Mensch. Wenn ich was vorhabe, werde ich das auch machen. Und dann haben sie das auch irgendwann akzeptiert und meinen jetzigen Partner lieben sie. Und selbst wenn sie sich kaum verstehen, er kann halt nur ein paar Standardsätze auf Russisch. Mhm. Und ja, aber mein Bruder lernt Deutsch, und halt, okay. Um mit ihm zu kommunizieren. Und der ist ziemlich schlau, mein Bruder. Der kann richtig
das
gut
ist,
Deutsch.
Also
richtig gut. Dafür, dass er sich das alles beibringt. Und er ist in Turkmenistan.
Ach, er bringt sich selber bei?
Ja.
Boah, Deutsch
YouTube,
ist schwierig.
Alles, das ist,
Respekt, Hut
das
ab.
Das ist total, also auch die Aussprache dafür, dass er ja wirklich nur mit meinem Partner redet auf Deutsch und das einmal in, weiß ich nicht, 2 Wochen, alle 2 Wochen. Also ist schon, die Motivation ist da, sage ich mal so.
Cool. Also ja. Du meintest ja auch so, im Osten hat es dir besser gefallen.
Ja.
Mich würde halt nochmal interessieren, so was sind so die Unterschiede, die du zwischen Ost- und West-Berlin gemerkt hast?
Ja, West-Berlin ist mir zu, wie sagt man denn das? Hilf mir bitte,
Etepetete.
Etepetete, ey. It's not me. Ich bin sehr pragmatisch und ich bin easygoing und ja, wobei, das muss ich auch vielleicht erzählen, in Turkmenistan habe ich halt immer, wenn ich zur Arbeit gegangen bin, sah ich immer top aus, mit High Heels, super geschminkt, immer halt, du musst da in solchen Ländern gut aussehen als Frau, da ist halt so eine permanente Konkurrenz, sage ich mal so. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und hatte halt meine High Heels und so, bin zur Volkshochschule mit meinen High Heels am Anfang, bis ich dann irgendwann begriffen habe, das ist einfach unbequem und kein Schwein zieht sie so an. Habe das ziemlich schnell gemerkt und was ich ziemlich schnell verstanden habe, dass die Deutschen subtil flirten. Das war auch für mich so am Anfang, also in Turkmenistan, du kannst nicht, weiß ich nicht, 100 Meter laufen, ohne jetzt von Männern irgendwie Küsschen zu bekommen oder keine Ahnung was. Und in Deutschland hat sich keiner interessiert für mich. Das war auch am Anfang so, okay, was ist denn hier los? Auch das habe ich mit meiner Gastmutter besprochen. Sie hat sich kaputt gelacht.
Das ist wirklich ein Unterschied. Kommt natürlich drauf an, wo du bist, aber auf jeden Fall bei der, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ist ganz witzig, dass du es mit den High Heels sagst, weil meine Frau ist halt aus Italien und die hatte nur High Heels und alle waren wirklich mindestens 13 Zentimeter oder so.
Mhm.
Und sie konnte auch darin rennen, tanzen, sie konnte Sport machen darin.
Ja.
Das war halt, in Italien trägt jeder High Heels.
Genau.
Und sie kam hierher und hat nie keine anderen Schuhe gehabt.
Ja.
30 High Heels, fertig. Und immer, ich dachte immer, was machst du da? Warum folterst du dich so? Und für sie war es auch so ein Schock, dass niemand mit High Heels rumläuft. Du gehst in einen Club mit Sneakers und nachdem ich ihr die ersten paar Nike Air Max geholt habe und sie sich da reingesetzt, also wirklich den Fuß da reingepackt hat, da war sie auch, okay, jetzt verstehe ich's. Du läufst ja wie auf Kissen. Ja. Wenn du mal Heels trägst normal, ist halt wirklich ganz anders.
Ja, also ich habe immer noch ein paar High Heels, das ist mir auch wichtig so, wenn ich mal ausgehe, aber ansonsten für den Alltag, also das muss immer alles total bequem sein. Das ist auch wichtig, genau. Also das ist der einzige Unterschied, wo ich jetzt so an den Westen denke. Das ist mir ja zu Etepetete. Was würdest du sagen?
Ja, würde auch sagen, zu Etepetete. Osten ist halt wirklich mehr richtige Arbeiter und ist auch eine ganz andere Mentalität. Wir sind tougher, weißt du?
Genau.
Die mögen Ehrlichkeit, die schätzen Ehrlichkeit. Und im Westen kommt es mir so vor, wie mehr, die wollen lieber angelogen werden.
Entschuldigung für alle, die aus dem Westen uns zuhören.
Ja, ja, das ist jetzt auch nur so eine sehr allgemein formuliert. Das ist jetzt, kannst natürlich nicht auf jede Person
verschließen. Ja, klar. Ja. Wie gesagt, meine ganzen Freunde sind in Charlottenburg und so. Von daher.
Ich habe da noch so ein kleines Spiel, so ein Berlin-Spiel für dich, wenn du Lust hast.
Okay.
Das sind nur 15 Fragen. Das haben wir das letzte Mal mit Beatrice auch gemacht.
Okay.
Und ich dachte, wir probieren das einfach nochmal.
Muss ich auf alle Fragen antworten?
Du musst einfach nur sagen, das oder das.
Also auswählen,
kriegst,
okay.
Du kriegst die Auswahl zwischen zwei. Es geht um Berlin.
Okay.
Berlin-Themen-Fragen. Und ja, starten wir einfach mal. Also, Neukölln oder Charlottenburg?
Neukölln.
Habibi. Wovereit oder Müller?
Wovereit.
Okay. Techno oder Soul?
Techno.
Club Mate oder Spezi?
Spezi.
Falafelteller oder Eisbein?
Falafelteller.
Wannsee oder Müggelsee?
Müggelsee.
Contemporary oder Breakdance?
Boah, Contemporary. Aber das war nicht so einfach für mich.
Schlägerei oder Gruppenumarmung?
Das zweite natürlich.
Gleisdreieck oder Girly?
Girly.
Zoo oder Tierpark?
Tierpark.
Mit Auto oder mit Fahrrad?
Auto, definitiv Auto.
Ordnungsamt oder Polizei?
Ordnungsamt.
Curry 36 oder Mustafas Gemüsekebab?
Mustafas Gemüsekebab,
wirklich?
Ja. Ich bin nicht so Curry. Ich bin nicht so Curry.
Spaß, alles gut. Okay, und jetzt eine ganz wichtige Frage. Wenn du dich mit jemandem triffst, ja? Döner ohne Zwiebel mit Kräutersoße oder Döner mit Zwiebeln und Knoblauch?
Mit allem. Alles darf rein. Oh, okay, das ist wichtig.
Skrupellos. Okay, sehr sympathisch. Cool. Warum Müggelsee als Wannsee?
Ja, ich habe da mehr Erinnerungen. Meine Mama war vor 2 Jahren hier mit meiner Nichte und wir waren sehr oft in Müggelsee. Deswegen da verknüpfe ich einfach mehr Erinnerungen. Obwohl ich in Potsdam studiert habe und schon oft am Wannsee war in den Pausen und so. Aber ich verbinde halt mit Müggelsee so.
Ja, sehe ich genauso. Also ich bin aus Köpenick, von daher Müggelsee.
Stimmt, also. Das muss ich.
Sollte man vielleicht nicht ins Wasser, aber das muss jeder sich selbst entscheiden.
Ja, da muss ich vielleicht noch zu dem Auto oder Fahrrad was erklären.
Ja, das wäre mein Nächster.
Fahrrad habe ich mehrmals versucht. Also ich habe Fahrrad zum ersten Mal hier in Deutschland, bin ich Fahrrad gefahren mit 21 Jahren. In Turkmenistan fährt ein Mädchen kein Fahrrad. Und ich habe hier 2-mal Unfall gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt sollte ich vielleicht das lassen. Ich fühle mich nicht so sicher auf dem Fahrrad. Selbst wenn wir jetzt in Berlin schon mehrere Fahrradwege haben, aber in Berlin sind auch so viele Fahrradfahrer. Wo ich dann denke, okay, nur wenn es halt so eine Kurzstrecke ist, fahre ich mit Fahrrad, aber ansonsten.
Ja, das Verhältnis zwischen Auto und Fahrradfahrer ist leider schon vorbelastet hier in Berlin.
Ja.
Also ich fahre selber jeden Tag Fahrrad, seit ich 10 bin, überall hin, auch durch die ganze Stadt. Aber ich sehe halt selber, dass die meisten Fahrradfahrer fahren halt, da achtet keiner drauf.
Ja.
Die fahren mal in der Mitte der Straße, fahren über Rot, denken halt, denen gehört die Straße, aber vergessen halt immer, dass der eine Karosserie hat und du halt nur mit einem Helm maximal auf dem Fahrrad bist.
Ja.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, da wollte ich eher BVG sagen, aber na gut.
Was meinst du? Ah, BVG, ja.
Öffi, ja, das stimmt. Ist dann irgendwie angenehmer und teilweise auch schneller.
Ja.
Wobei jetzt mit Maske ist das jetzt nicht so angenehm, aber ja.
Das ist auch recht. Und Tierpark, warum Tierpark?
Auch Erinnerungen. Dadurch, dass ich in Friedrichshain gewohnt habe und bin dann mit meiner Mama und meiner Nichte auch sehr oft im Tierpark gewesen.
Ja, finde ich auch, ist der bessere Park.
Ja.
Ist einfach viel größer.
Ja.
Mehr zu erleben, vor allem mit Kindern.
Und auch genau, und auch diese Möglichkeiten zu chillen, mal zu picknicken, das fand ich total sympathisch, so sehr angenehm, ja.
Und warum Girly? Als Gleisdreieck?
Und dann habe
also ich meine jetzt den neuen,
gesagt,
der neue Gleisdreieck, muss man dazu sagen. Alte Schrott,
ja,
aber der neue.
Und beim neuen Gleisdreieck, ich war nicht so oft da.
Okay.
Aber der Park ist schön, das stimmt. Ich habe Girly gesagt, dann in der Sekunde habe ich auch gedacht, ach Mensch, hätte ich mal Gleisdreieck.
Nein,
gesagt.
Ja. So, aber ein bisschen ich fies, immer so dass ich jetzt noch dafür zur Verantwortung ziehe.
Schnell zu antworten, damit es halt aus dem
Bauch. Nee, es war super. Ich wollte dich nur ein bisschen ärgern jetzt und nochmal nachhaken.
Auch das musste ich lernen, dass meine Meinung zählt. Meine Meinung zu sagen und zum Beispiel, als ich Abitur gemacht habe, das war was Neues für mich, dass du auch für die Beteiligung, für die aktive Beteiligung benotet wirst. Das wusste ich gar nicht. Und am Anfang war ich natürlich wegen der Sprache sehr schüchtern, zurückhaltend. Also ich bin kein schüchterner Mensch, aber dadurch, dass ich erst seit 2 Jahren in Deutschland war und mit dem Abi angefangen habe, dachte ich, oh, nee, und das sind alle Deutsche. Ich habe mich nicht so getraut. Und dann habe ich gemerkt, es fiel mir schwer, meine Meinung zu sagen und zu verteidigen, weil ich es als nie in Turkmenistan gelernt habe. Ich habe auch nicht gelernt, meine Meinung zu äußern, ohne jetzt irgendwie böse Blicke zu bekommen, ohne irgendwie Angst zu haben, dass ich jetzt irgendwas sage, was gar nicht passt.
Das ist echt krass. Also der Unterschied von da nach hier ist, wie lange hast du gebraucht, bis du überhaupt diese Umstellung hinbekommen hast?
Gute Frage. Also wie gesagt, das mit der Meinung ist mir ja erst während Abi aufgefallen, weil unter Freunden ist es klar gar kein Problem, aber in dem Abitur habe ich mich vor allem in Politikwissenschaften sehr schwer getan. Also Thema Politik, da habe ich mich gar nicht getraut, irgendwas dazu zu sagen. Das hat schon ein paar Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, du darfst und du sollst deine Meinung sagen, vor allem wenn du jetzt als Frau etwas erreichen möchtest, und in Deutschland brauche ich keine Angst zu haben. Deswegen meinte ich auch, das sitzt sehr im Kopf, also im Unterbewusstsein, und das an die Oberfläche zu bringen und sich das bewusst zu machen und das jeden Tag anzutrainieren, ist nicht so einfach.
Warum gerade bei Politik ist es so, artet das schnell einen Streit aus in Turkmenistan?
Genau, du kannst nicht normal über Politik reden, vor allem wenn du unterschiedliche Meinungen hast. Meine Güte, das kann ganz schnell. Aus der Diskussion entsteht ganz schnell Streit und deswegen.
Ja, das kenne ich.
Ja.
Meine Familie auch so.
Genau, von daher, das war sehr, sehr angenehm zu erfahren, dass meine Meinung hier zählt. Darf ich dir ein paar Fragen stellen?
Klar,
hau raus. Das sind jetzt nicht solche schnelle Fragen, sondern eher globalere, sage ich mal so. Ich habe ja auch viele Freunde, türkische Freunde, die in der 2. Generation sind in Berlin, die mir erzählt haben, dass sie so Identitätskrisen hatten, die nicht wussten, bin ich jetzt Türke, bin ich jetzt Deutsche, was bin ich, wer bin ich? Hattest du auch sowas?
Bei mir war das auch sehr stark. Also ich war ja, bis ich 10 Jahre alt war, im Wedding. Da hat mich das jetzt nicht so interessiert, weil wir waren so Multikulti, also auch in der Schule und überall, da habe ich gar nicht realisiert. Aber dann bin ich mit 10, als ich in den Osten nach Köpenick gezogen bin, war ich halt der einzige Ausländer da, und da hast du halt schon Gefühl, dass die Leute dich mit Verachtung angucken und du wie ein Alien für die bist.
Okay.
Die wissen gar nicht, was sie mit dir anfangen sollen. Obwohl du hier geboren bist, warst du so, okay, was ist der, wie trinkt der, wie atmet der? Du warst ein komplett fremdes Wesen in deren Konstellation. Die kannten dich halt nur aus dem Fernsehen oder
weil
aus der
Zeitung. Weil du so aussiehst oder warum?
Ja, weil du so aussiehst, klar.
Okay.
Ja, aber damals gab es wirklich, in meiner Schule gab es keine Ausländer, im ganzen Bezirk eigentlich fast so, die kannten fast niemanden, außer einen Dönermann vielleicht. Das war schon schwierig, vor allem noch als Kurde, weißt du, also ich hatte halt auch viele Freunde, die Türken waren, und dann später kam halt raus, dass sie auch Kurden waren, und da war immer so das Identitätsproblem, bin ich jetzt Türke, Deutsch-Türke, Deutsch-Kurde.
Ja.
Bei meiner Familie war es immer sehr klar, dass ich Kurde war.
Ja.
Und dann war es gleichzeitig immer so, wenn ich dann zurück in so Multikulti-Ort gegangen ist, haben die dich halt verarscht. Ihr habt kein Land, was bist du? Du bist kein Kurde, du bist kein Deutscher auch. Und dann die Deutschen, du bist auch kein Deutscher. Also du wusstest eigentlich nie wirklich, was du bist. Aber für mich selber war halt irgendwann, ich war stolzer Berliner. So, ich bin Berliner mit kurdischem Background.
Ja.
Damit konnte ich mich immer gut identifizieren irgendwann.
Ach, cool. Und hast du Verbindung zu der Familie deinen Eltern? Also
Ja, also wir sind sehr groß hier aufgestellt in ganz Deutschland und Berlin. Mhm. Also ich habe bestimmt mindestens 1000, 1500 Familienmitglieder allein in Berlin.
Wow, okay, ja. Krass. Nee, ich meinte eher, kommt ihr aus der Türkei oder woher kommt ihr?
Ja, wir kommen Türkei, Grenze Türkei-Irak. Das ist ein kurdisches Gebiet, da leben auch eigentlich nur Kurden, Armenier, Aramäer und Pachitschen.
Ja, gibt es da eine Verbindung?
Ja, also wir haben, ich war lange nicht mehr im Dorf. Ich bin früher immer noch jedes Jahr nach Izmir und Torbalı, das ist, wo viele aus unseren Dörfern sich niedergelassen haben.
Ja.
Und das letzte Mal im Dorf war ich aber mit 16. Aber meine Familie baut jetzt gerade ein Haus im Dorf. Und dann, je nachdem, wie die politische Lage ist, würde ich gerne wieder hingehen.
Ja, das ist halt das, was ich von meinen türkischen oder türkischstämmigen Freunden, das sind auch Berliner, mitbekommen habe. Die sagen halt immer, wenn sie zum Beispiel in die Türkei geflogen sind, zu den Verwandten, waren die halt die Almans, die komisches Türkisch sprechen. Und hier in Deutschland sind sie halt Türken, die, weiß ich nicht. Die
ja, das ist ganz stark, dieses Gefühl, wenn du bist nicht mal als Türke, also Türke oder Kurde, was auch immer, du wirst halt nicht wahrgenommen. Du bist halt ein Deutscher. Und hier wirst du halt auch, wurdest du halt nicht von den Deutschen, nicht mal vor deinen Lehrern, von den Bezugspersonen als Deutscher wahrgenommen. Du warst halt immer der Ausländer.
Ja.
Also da gab es nicht mal so, bis ich, glaube ich, 17, 18 war, oder wahrscheinlich sogar noch später, bis zur Uni wahrscheinlich, habe ich niemanden auch einmal hören sehen, ja, aber du bist ja Deutscher. Weißt du? Und zwar immer, ja, aber du bist ja, weißt du, bist ja Kurde.
Okay.
Ach. Also, die würden dir niemals dein Deutschsein nie bestätigt von irgendjemandem, sondern bevor die den Satz aussprechen konnten, haben sie schon mal klargestellt, ja, aber du bist ja Kurde, du bist ja kein Deutscher. Obwohl du hier geboren bist, sozialisiert wurdest, genauso Deutsch sprichst wie die.
Ja.
Aber
wenn ich dich frage, wer bist du? Wie fühlst du dich?
Wer bist du oder was bist du? Also wie meinst du
das? Ja, wie du, also identitätsmäßig.
Ach so, identitätsmäßig bin ich Berliner,
mit
Berliner Kurde.
Ja, cool, weil ich wurde einmal so direkt gefragt. Ich war am Anfang so ein bisschen verwirrt. Dann habe ich gesagt, naja, das ist ja auch krasse Wandlung gewesen. In Turkmenistan hatte ich wirklich auch eine Identitätskrise. Ich habe perfektes Russisch gesprochen, spreche immer noch. Und Turkmenisch war eher meine zweite Sprache. Obwohl meine beide Eltern Turkmen sind, habe ich mich als Russin gefühlt. Also und hatte auch russische Freunde. Und als ich nach Deutschland gekommen bin, wurde ich immer mehr Turkmenin. Da kamen immer mehr Turkmenen raus aus mir, wo ich dachte, so, das ist so krass, diese Nationalität in mir, die ich sehr unterdrückt habe in Turkmenistan, war dann mit der Distanz plötzlich da.
Und als
ich
dann
irgendwann, ja, genau, weil ich das vermisse und ich wurde dann irgendwann gefragt, habe gesagt, ja, ich habe zwar eine Identität, bin Paulina, aber ich habe mehrere Interessen, bin auch in unterschiedlichen Situationen, bin ich mal Turkmenin, mal Deutsche, also in manchen Situationen bin ich Deutscher als mein deutscher Freund und deswegen sage ich halt, man kann auch unterschiedliche, ich weiß nicht, ob das jetzt korrekt ist, unterschiedliche Identitäten haben oder unterschiedliche Interessen haben.
Also ist natürlich schade auch. Also ich glaube, da wurde auch viel verpasst, so den Leuten das Gefühl zu geben, sich deutsch zu fühlen. Weil im Osten war halt jeden Tag Rassismus, an der Schule, überall. Und mir wurde es so klar gemacht, dass in meinem Kopf war, also ich bin auch durch Deutschland gereist, habe überall gesehen, wie die Leute sich verhalten, alles. Und für mich war so, ihr wollt mich nicht, ich kann mich auch nicht mit dem Deutschsein identifizieren. Aber ich kann mich mit Berlin identifizieren und mit der Berliner Kultur sozusagen. Ja. Weil die Deutschen in Berlin sind halt anders als die Deutschen in Sachsen oder die Deutschen in Bayern. Es ist halt nochmal ein Riesenunterschied in Deutschland. Also es ist schwer, so allumfassend zu sagen. Und wenn man halt echt immer dieses, du bist kein Deutscher, dann werde ich auch nicht kommen und darum betteln.
Ja, also ich verbinde ja mit Identität auch Sprache. Sprichst du auch Kurdisch? Oder?
Also mein Kurdisch ist sehr schlecht. Ich verstehe schon. Also du kannst mit mir reden. Ich kann standardmäßig Beleidigungen, wie geht's dir, was machst du, so Basic-Sachen. Aber mein Türkisch schon besser.
Ach, dein Türkisch, okay.
Ja. Und ich hatte halt, also Englisch und Deutsch ist wie Muttersprache für mich, weil ich ab der zweiten Klasse schon Englisch hatte und dann eigentlich immer Englisch gesprochen
habe. Cool, und das im Osten? Sorry,
nee, das musst du sagen. Das hatte ich tatsächlich in Wedding, ne? Also in meiner Schule in Wedding hatten wir ab der zweiten Klasse Englisch und Französisch.
Okay.
Und dann bin ich halt in der vierten in Osten gekommen und die haben halt erst mit Englisch angefangen. Und ich konnte schon fließend sprechen.
Cool.
Dann war das so richtig Unterforderung. Und meine Französischkenntnisse sind immer noch wie von der zweiten und dritten Klasse. Also hat sich nicht geändert. Ganz Abitur, also eigentlich nichts dazugelernt.
Luft nach oben.
Ja.
Das heißt, mit deinen Kindern würdest du welche Sprache sprechen?
Deutsch? Deutsch, Englisch, Italienisch. Ich habe ja eine Tochter und ich, also ich rede mit meiner Tochter eigentlich so Deutsch, Englisch.
Ja.
Meine Familie redet nur Kurdisch mit ihr.
Mhm.
Also meine Tanten, meine Mutter, mein Vater, alle. Meine Frau redet nur Italienisch mit ihr.
Wow. Und kann sie wirklich alle Sprachen jetzt verstehen?
Ja,
und
alles perfekt.
Das ist ja krass.
Und sie spricht fließend Italienisch schon mit 2.
Wie alt ist sie?
2 und 4 Monate jetzt.
Krass.
Mit mir spricht sie. Das Gute ist halt, wenn du immer auf, wenn eine Person immer eine Sprache spricht, ist es für das Kind eigentlich relativ einfach, die Sprache zuzuordnen.
Zu trennen,
Und mit mir redet sie halt Deutsch und mit ihrer Mama Italienisch. Und wenn die Mama, wenn sie was zu ihrer Mama sagt, guckt sie mich an und dann sagt sie nochmal auf Deutsch. So, der versteht eh nicht. Ich muss nochmal übersetzen.
Cool. Ja. Und mit deiner Frau?
Reden wir Englisch die meiste Zeit, weil es mir einfach leichter fällt. Manchmal, also vor allem am Anfang. Aber mittlerweile reden wir auch Deutsch. Sie spricht halt mittlerweile eigentlich perfekt Deutsch.
Okay.
Aber manchmal fällt es mir auch mittlerweile leichter, Sachen auf Englisch zu erklären als auf Deutsch. Ich meine, wir fehlen dann voll auf die Wörter auf Deutsch.
Ja.
Weil das meiste, was ich konsumiere seit 10, 15 Jahren, ist auf Englisch. Die meisten Sachen, die ich mir angucke, sind auf Englisch. Das Bücher, also es ist in meinem Kopf schon so drin, dass ich dann so schnell switche, sobald es schwierig wird.
Würdest du sagen, dass deine Frau in Deutschland angekommen ist?
Nicht 100%.
Okay.
Sie vermisst schon noch viele Sachen.
Mhm.
Aber sie ist auf jeden Fall schon, also es ist schon viel besser als vorher. Sie ist jetzt erst 4, 5 Jahre hier.
Ah, okay.
Ja, krass. Sie ist noch nicht lange hier.
Okay.
Also wir haben uns kennengelernt und danach ist sie erst später hergezogen. Also dafür spricht sie halt schon wirklich sehr gut Deutsch und kommt auch sehr zurecht. Mit der Bürokratie und allem hat sie halt echt noch Probleme und mit dem, dass du halt in Deutschland nur Sachen kriegst, wenn du auch Druck machst.
Mm.
Zum Beispiel mit Ämtern oder beim Arzt oder bei Sachen. In Deutschland werden die dich halt immer nach hinten verschieben oder ich muss dir halt erstmal erklären, dass du in Deutschland auf dein Recht bestehen musst, weil sonst werden sie es dir nicht geben.
Ja.
Also sie werden probieren, dich irgendwie, ja, kommst in 2 Wochen, aber wir haben leider keinen Termin frei. Aber wenn du da bleibst und Druck machst, das sind sie halt nicht gewohnt, kriegst du eigentlich immer, was du willst.
Mit dem
und höflich bleibst natürlich noch, aber du musst immer ein bisschen Druck noch machen, sonst werden die dich halt wegschieben. Und da, das hat sie am Anfang noch nicht so verstanden. Das war für sie, sie kam dann so und war halt frustriert. Warum geben die mir erst in 4 Wochen oder so einen Termin? Da meinte ich, ja, du musst Stress machen und dann kriegst du halt auch morgen einen Termin.
Mit Bürokratie hast du jetzt Erinnerungen bei mir hochgerufen, die jetzt nicht so angenehm waren, sind Ausländerbehörde, Stichwort.
Oh.
Also das ist wirklich ein Ort, wo ich glaube, ich sag mal so, fast jeder Migrant oder jede Migrantin wirklich Ängste hatte. Weil du gehst hin und du weißt nie, bekommst du jetzt ein Visum verlängert oder nicht. Und da wollte ich dich fragen, viele meiner türkischen Freunde, die in Berlin geboren worden sind, haben mir erzählt, dass sie bis zum 18. Lebensjahr immer ein Visum verlängern mussten. Wie war es bei dir?
Ich hatte einen deutschen Pass direkt.
Okay, aber das finde ich richtig krass. Also, dass ich in der ersten Generation das machen muss, kann ich verstehen. Mhm. Aber dass jemand, der in Deutschland geboren ist, da weiterhin irgendwie ein Visum bekommt.
Ja, das Ziel war ja nicht, dass sie bleiben. Deshalb.
Ja, aber wenn du jetzt hier geboren wurdest und, weiß ich nicht, 15 Jahre schon hier gelebt hast, wie sollst du jetzt irgendwo in einem anderen Land funktionieren? Also, das finde ich krass.
Das ist schwierig. Also, mein Onkel ist auch hier geboren. Der einzige von den, also von den Geschwistern meiner Mutter, ist der einzige, der hier geboren wurde von den 7. Und der ist auch abgeschoben worden, dann mit 22. Aber der, okay, der war auch rein und raus aus dem Gefängnis.
Ah, okay.
Dann haben sie ihn halt abgeschoben und für den war es trotzdem schwierig, Fuß zu fassen. Und für Leute, die halt wirklich hier sich ordentlich benommen haben und nichts gemacht haben, das ist echt, das ist echt ein Schlag ins Gesicht. Also anders kann man es eigentlich nicht sagen.
Ja.
Weil ich gucke teilweise zum Beispiel Freunde von mir, die hergekommen sind, aus Italien oder so und seit 10 Jahren hier wohnen.
Mhm.
So viele von meinen Freunden haben halt echt jetzt einen deutschen Pass bekommen.
Mhm.
Hat 10 Jahre gedauert natürlich.
Ja.
Aber du kommst halt maximal zurück nach Italien. Ne? Und zwar relativ easy für die, muss ich sagen.
Mhm.
Weiß ich nicht. Bin da auch jetzt nicht so drin, aber ich habe auch viele Freunde. Also klar, ich habe ja mit Heroes und allem, war ich ja immer in Neukölln eigentlich, so meine ganze Jugend. Und 90% meiner Freunde da hatten eine Duldung. Und die haben halt immer gebetet, dass es verlängert wurde.
Aber das macht ja was mit einem Menschen.
Ja, klar.
Diese Duldung, das ist ja diese ständige Existenzangst. Was ist morgen? Ja. Bin ich immer noch hier oder nicht? Und da kann man sich ja gar nicht so richtig sein Potenzial entfalten. Das ist so, finde ich, extrem schade, sowas.
Ja, es setzt dir so eine Wand vors Gesicht.
Ja.
Klar, und du hast halt ständig Angst, ne? So, das ist alles hier, aber es ist temporär.
Ja. Da ist halt vom Ankommen kann keine Rede sein.
Ja.
Von daher. Meine letzte Frage an dich. Ich weiß zum Beispiel, dass, auch das habe ich von meinen deutsch-türkischen Freunden gehört, dass die Erwartungen von den Eltern sehr hoch waren, weil die halt gesagt haben, okay, wir erste Generation, wir haben dafür gesorgt, dass wir hier in Deutschland Fuß fassen und ihr wurdet hier geboren. Also dann müsst ihr unbedingt das erreichen. Wie war es bei dir?
Bei mir war es genauso, sogar nochmal exponentiell höher, weil mein Vater der Einzige aus dem ganzen Dorf war, der studiert hat hier. Mhm. Also der hat sein Abi drüben gemacht, ist mit 18 rübergekommen und hat dann studiert halt. Dann. Auch aus ärmlichsten Verhältnissen überhaupt, selber geschafft halt alles. Und deswegen war sein Ansehen halt groß. Dann war die Erwartung an den Sohn noch größer. Und dann war so, ey, wenn du nicht studierst, dann Land verlassen. Also das war der das war was mit die Einstellung, mit der ich jeden Tag zur Schule muss. Also richtig Druck, jeden Tag.
Magst du erzählen, wie es dir dabei ging, wie du dich gefühlt hast?
Es ist sehr belastend gewesen. Also immer, ich wollte immer nur mein eigenes Ding machen. Und das Problem ist halt bei dem, dass die Eltern halt große Erwartungen haben und alles. Aber die Eltern verstehen nicht, wie du aufwächst. Sie verstehen nicht die Sozialisierung, die du hier bekommst. Also sie können nur mit Druck arbeiten, weil das ist alles, was sie kennen.
Ja.
So die Mütter, die Väter, die machen immer Druck, weil sie ihre Eltern und die ganze Familie und alle ihnen immer Druck gemacht haben. Und sie denken halt, dieser Druck ist das, was dir dann hilft.
Ja.
Aber wenn du nicht mal die Sozialisierung deines Kindes verstehst oder probierst zu verstehen, ist es auch schwer, ihm diesen Ansporn so zu vermitteln, dass sie halt auch Lust darauf haben, weißt du? Es ist mehr so wie eine ewige Kritik. Warum machst du das? Warum machst du das? Hör auf damit. Bringt dir nichts, bla bla bla. Aber anstatt probieren dahinter zu gucken, probieren sie halt wirklich, die Sachen zu verteufeln, weil sie denken, das hilft dir nicht auf deinem Schulweg.
Ja.
Weil sie es halt nicht kennen.
Ja, na klar.
Also, ist
aber ganz zu schwierig. Reden, hast du versucht, mit denen zu reden, das zu erklären? Oder?
Naja, sie haben halt gesehen, dass ich dann ich habe halt viele Sachen einfach nur gemacht, um sie ruhig zu stellen.
Ja.
Als ich jung war.
Okay.
Und habe die nie durchgezogen, weil ich keinen Bock drauf hatte.
Okay.
Und ich bin auch ein Sturbock.
Ja.
Und dann mache ich es einfach nicht. Also ich mache es dann kurz und dann, wenn du Sachen nicht aus Überzeugung machst, dann machst du die kurz und wenn es schwer wird, denkst du, ja, wozu? Weißt du?
Ja.
War viel so, dass ich probiert habe, die Dinge so zu machen, wie sie es möchten und irgendwann habe ich realisiert, ey, so wirst du nie weiterkommen und nie glücklich im Leben.
Ja.
Und dann habe ich einfach mein eigenes Ding gemacht. Und ich wusste, es wird sie am Anfang stören, aber wenn sie sehen, ich komme mit meinem eigenen Ding voran, dann sind sie trotzdem stolz und freuen sich. Vielleicht ist das nicht der Weg, den sie sich gewünscht haben, aber da müssen sie durch. Wenn ich den Weg machen würde, den sie haben wollen, dann muss ich mich halt auch im Erwachsenenalter irgendwann fragen, bin ich eigentlich ein selbstständiger Erwachsener oder habe ich mir alles einreden lassen? Und am Ende bist du unglücklich, weil du die Sachen nicht selber entschieden hast.
Ja.
Dann denkst du dir dein Leben lang, hätte ich es mal so und so gemacht, Das denke ich mir jetzt schon von meiner Jugendzeit.
Ja.
Aber ich habe relativ früh die Kurve bekommen. Ich bin halt auch, was für meine Familie sehr untypisch ist, mit 19 oder 20 bin ich ausgezogen.
Wow, okay.
In eine WG mit einer guten Freundin von mir und habe dann alleine gewohnt.
Mit einer Frau?
Nee, eine Freundin von mir.
Ja, aber...
Kumpeline.
Okay, also...
Atze, sagen wir beim Ausländer. Richtige Atze von mir.
Ich würde sagen, in meiner Kultur gibt es keine Freundschaft zwischen Mann und Frau.
Deswegen
habe ich so betont.
Ja, spät realisiert, aber ich hatte dann irgendwann... Also meine alte Mitbewohnerin war... Sie war auch eine hübsche, blonde Frau, aber sie war wie meine Schwester.
Okay.
Weißt du, also wir hatten so ein enges Verhältnis. Ich könnte da gar nicht an andere Sachen denken. Also war, ich habe das auch erst, als ich in den Osten gezogen bin, richtig realisiert. Aber auch wahrscheinlich, weil ich viele Cousinen hatte und ich bin halt nur mit Frauen aufgewachsen.
Okay.
Klar, auch mit Männern, aber ich meine, ich hatte immer viele starke Frauen um mich rum, wo die auch das Verhältnis gleich war.
Ja.
Also zueinander. Dann bei den Eltern vielleicht anders oder bei den Älteren, aber zwischen uns war immer so Augenhöhe oder sie haben mich geknechtet, was sehr oft vorkam.
Wie ist die Situation mit Erwartungen von den Eltern heute?
Da muss ich mal überlegen. Also klar, sie haben immer Erwartungen, aber also sie sagen mir immer noch die Sachen, wie sie es wollen und
macht es doch so,
aber sie wissen, da kommt nur von mir. Ja, mache ich aber nicht.
Okay.
Ich mache so und so und sie wissen halt, ich werde es halt auch so durchziehen.
Ja.
Und dann sind sie manchmal sauer oder irgendwas, aber dann müssen sie durch. Also ich mache mein Ding. Also mir ist nur wichtig, wie meine Frau, meine Tochter, was gut für die ist.
Ja.
Was meine Eltern glücklich macht, klar, kannst du noch drüber nachdenken. Aber das ist bei mir dritt- oder viertrangig.
Ja, klar.
Als erstes zählt, wie ist meine Familie glücklich, mit welcher Entscheidung?
Ja.
Wie ist denn bei dir mit dem Druck? Wahrscheinlich extrem, ne? Das ist nochmal ein anderes Level.
Nicht mehr. Die haben, meine Eltern haben es mittlerweile verstanden, dass meine Eltern bzw. meine Mutter hat mich ja dabei unterstützt, nach Deutschland zu kommen, weil sie halt gemerkt hat, okay, ich passe einfach nicht in diese Kultur. Ich war schon als Mädchen immer wie ein Tomboy. Ich habe immer mit Jungs Fußball gespielt draußen. Mein Papa hat immer gesagt, warum fragen die Nachbarjungs, ob du rauskommst, Fußball zu spielen und nicht nach deinen Brüdern. Ich war halt schon immer sehr wildes Mädchen und das hat halt nicht in die Kultur gepasst. Das war immer mit Stress verbunden. Und dann hat meine Mutter gesagt, na gut, okay, ich helfe dir mal auszuwandern. Es hat auch Jahre gedauert. Ich habe letztens mit meiner Mutter telefoniert und gesagt, sag mal, kann es sein, dass ihr immer noch hofft, dass ich nach Turkmenistan zurückkehre? Und die Antwort hat mir das Herz gebrochen. Sie meinte, ich werde nie aufhören, darüber nachzudenken. Ich meine, ja, aber du weißt ja, dass es nicht passieren wird. Sie meinte, ja, lass mir die Hoffnung. Und da habe ich halt verstanden, okay, das war schon nicht so einfach für meine Eltern, die einzige Tochter quasi loszulassen. Aber um mir zuliebe, die wussten, dass es wichtig ist, mich in Ruhe zu lassen. Und ich bin auch dankbar dafür.
Klar, ich meine, dass die Hoffnung noch da ist, zeigt ja auch nur, wie sehr sie dich liebt. Und dass sie auch
absolut
nochmal was ganz anderes in so einer muslimisch geprägten Kultur, also eine, dass dieses Gefühl zwischen Kind, Mutter und Kind ist halt sehr, die Bindung ist sehr stark.
Ja.
Meine Mutter wünscht sich auch bis heute noch, dass ich jetzt bei ihr um die Ecke ziehe, ne? Da, wo ich in Köpenick aufgewachsen bin.
Ja.
Aber ich habe ihr halt 100-mal gesagt, ich bin rausgezogen mit 19, weil ich da nicht mehr sein wollte.
Es gab
und ich werde nie wieder zurückkommen. Aber sie probiert es immer noch jedes Mal. Und früher wurde man noch sauer, aber jetzt mittlerweile, weißt du, das ist so, wie die sind, weißt du. Ja. Du lernst halt damit umzugehen.
Ja.
Sich jedes Mal aufzuregen und die fertig zu machen, warum sie so denken und warum, das bringt ja auch nichts. Also du musst halt selber darüber hinauswachsen, denke ich.
Auch das ist meine Taktik mittlerweile. Früher habe ich wirklich alles gemacht, um das Gegenteil zu beweisen. Auch das kostet ja enorm viel Energie. Und heutzutage denke ich so, mein Gott, dann sag einfach ja und mach dein Ding.
Ja,
das sparst du so viel Nervenenergie für mich in der ersten Stelle und dann auch für meine Eltern. Und ja, man arrangiert sich dann irgendwie.
Ist dir oft mir ist oft aufgefallen, dass wenn ich probiere es zu erklären und so ganz normal zu diskutieren darüber und warum das nicht gut ist, was sie denken und alles, dann ist immer so, solange ich nicht sage, was sie hören wollen, ist so Durchzug. Ah ja, okay, aber warum? Zieh doch trotzdem dahin.
Also komm doch trotzdem. Ja. Es ist situationsabhängig, sage ich mal so. Ich bemühe mich auch mal, meinen Eltern Sachen zu erklären, damit sie wirklich mich verstehen, meine Welt verstehen. Und ich sehe auch, dass sie es versuchen, mich zu verstehen. Es fällt ihnen schwer, weil das merke ich, das kommt dann irgendwann nochmal in einem Gespräch das Gleiche und dann wiederhole ich einfach das Gleiche. Und dann merke ich, okay, je öfter ich darüber rede, irgendwann werden sie es akzeptieren müssen. Aber es gibt auch Situationen, wo ich einfach denke, so einfach ja sagen und ein Ding durchziehen.
Ja, das meinte ich. Ja. Klar. Man muss probieren zu erklären. Man sieht so manchmal, wollen sie es nicht hören.
Ja.
Cool, also was mich noch interessieren würde, was hast du schon Erfahrungen mit der deutschen Polizei gemacht? Also in der Zeit, in der du hier warst?
Nee, ich überlege gerade. Nee.
Also was immer anständige.
Ich bin ein braves Mädchen gewesen. Aber mit Ordnungsamt. Ja. Ich habe einmal unerlaubt gegrillt. Nein, an meinem Geburtstag, meinem 25. Geburtstag. Und da war auch eine Grillfeuerstelle. Und dann meinte sie, nee, die ist nicht mehr up to date. Die müssen dahin 25 Euro zahlen. Ich war, na toll.
Ja, das ist auch so eine Sache an Berlin. Ordnungsamt und das Grünflächenamt nehmen sich immer sehr wichtig. Also es gibt Leute, die machen einfach nur ihren Job und die kriegen dann den ganzen Hass ab und werden von den Autofahrern oder von den Leuten dumm angemacht, aber gegenüber den Leuten stehen dann nochmal 80% der Mitarbeiter, ich habe schon so viel schlechte Erfahrungen auch mit dem Ordnungsamt und Grünflächenamt, die nehmen sich so Sachen raus, manchmal, die eigentlich nur die Polizei dürfte und die gehen davon aus, dass du es nicht weißt und dann probieren sie einfach.
Du hast mich ja vorhin in deiner Fragerunde gefragt, Ordnungsamt oder Polizei und ich habe ja sofort Ordnungsamt gesagt. Und habe mich dann nachher gefragt, warum ich nicht die Polizei gewählt habe, weil ich eigentlich keine schlechte Erfahrung mit Polizei gemacht habe. Und dabei ist mir der Gedanke gekommen, in Turkmenistan, Polizei ist etwas sehr Negatives. Du hast Angst davor. Du hast wirklich, sobald du die Polizei siehst und irgendwie merkst, sie kommen auf dich zu, du zitterst. Ja, da kannst du nicht mit der Polizei diskutieren. Und hier musste ich auch das lernen, dass Polizei nicht unbedingt etwas Böses von dir will. Das war auch so ein Learning für mich.
Ja, also ich muss sagen, das ist bei mir aber genauso. Also nicht, dass ich anfange zu zittern, ich habe keine Angst, also vor einem Polizisten, aber dass er erstmal was Negatives von mir will, das ist schon in meinem Kopf drin.
Okay.
Einfach aus meiner Erfahrung aus der Jugend, ja. Weil ich dann, weil halt auch viele, sie haben halt auch viel mit, keine Ahnung, Ausländern zu tun, die ihnen vielleicht nicht Stress machen, keine Ahnung.
Okay.
Aber da haben sie oft schon eine vorgefertigte Meinung. Da sie jetzt auch viel mehr Ausländer einstellen, also viel mehr Leute mit türkischem, kurdischem, arabischem Background einstellen, ändert es sich wahrscheinlich gerade, aber es ist immer noch viel so, sie kommen an mit der Einstellung nicht, hallo, guten Tag, sondern mit, was soll der Scheiß? Okay. So halt, obwohl du noch nicht mal weißt, worum es geht, ist halt oft immer schon so, für mich immer Stresslevel schon.
Ja, okay.
Aber eigentlich, wenn man immer nett und cool bleibt, kann ja nichts passieren.
Wollte ich gerade sagen.
Aber also, ich hatte auch schon andere Erfahrungen.
Ja.
Aber gut, können wir für einen anderen Podcast aufheben.
Ja. Ja. Und ich glaube, als Frau hat man weniger schlechte Erfahrungen.
Glaube ich auch. Stimmt. Dann würde ich mal zum Abschluss, hätte ich noch eine Frage.
Ja.
Ist voll allgemein gefasst, aber vielleicht kannst du einfach mal was dazu sagen. So, wofür bist du zum Abschluss Deutschland dankbar? Für das, was in dein Leben gekommen ist? Und was würdest du nochmal als Beschwerde hier loswerden wollen an Deutschland?
Ich fange mit dem Positiven an. Ich bin unendlich für diese Freiheit dankbar, dass ich wirklich als Frau machen, tun kann, was ich möchte und dass ich auch als Frau wirklich mich selbst verwirklichen kann. Das ist für mich sehr wichtig gewesen. Das war auch der Grund, warum ich hierher gekommen bin. Und auch diese Möglichkeiten, dieses kostenlose Studium, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Dafür bin ich sehr dankbar. Und vielleicht hört uns ja die Ausländerbehörde. Oder einer der Mitarbeiter, dass da unbedingt sich etwas ändern muss, das ist sehr, sehr wichtig, weil als ich immer dort war, habe ich mich als Mensch zweiter Klasse gefühlt und das darf einfach nicht der Fall sein. Ja.
Da wollte ich auch nochmal, also das ist das Gleiche, was meine Frau halt erlebt hat. Also da komme ich nochmal auf dieses auf den Tisch hauen, die behandeln dich so. Wie Dreck in Ausländerbehörde.
Das darf nicht sein.
Das ist unglaublich. Meine Frau ist da hingegangen, die Frau redet vor Oma ab, sie schreit sie an, grundlos, schickt sie weg, sagt sie, nee, mach ich nicht. Und dann gehe ich mit und mache der Frau eine Ansage und dann kriegt sie alles. Aber davor sagt sie, du musst 6 Monate warten und vorher brauchst du nicht herkommen.
Ja.
Und beantwortet keine Frage, ist schon schlecht gelaunt.
Ja.
Das ist unglaublich.
Vor allem dieses schlimm. Anschreien, das hat mich so schockiert, als ich einmal angeschrien wurde.
Das geht halt auch
nicht,
das darf sie ja auch nicht.
Ja.
Aber die machen das halt einfach, weil sie denken, du kannst eh nichts machen.
Ja, ich habe halt auch versucht, sie zu verstehen, weil ich mir gedacht habe, na gut, okay, da sind auch wirklich Mitarbeiter, die ständig mit Leuten zu tun haben, die Schlechtes oder kein Deutsch sprechen. Das kann ich auch irgendwie verstehen. Aber dann denke ich, okay, man hat sich aber schon bewusst für den Job entschieden. Und da sollte man schon irgendwie bestimmte Skills haben. Dann muss man, weiß ich nicht, Gruppencoachings mit den Mitarbeitern machen, damit sie lernen, deren Frust irgendwie anders zu kanalisieren und nicht die Menschen anzuschreien. Also das war auch eine schlimme Erfahrung für mich.
Ja, das glaube ich. Also es ist ja auch entwürdigend einfach. Also es ist
unglaublich,
wie die Leute behandeln. Mich schon als Ausländer, wenn ich manchmal eine Behörde, also ich habe ja einen Deutscher mit deutschem Pass und alles, aber wenn ich dann teilweise reinkomme, vor allem in Köpenick, da haben die mich schon richtig komisch angeguckt.
Ja, klar.
Also mittlerweile eher nicht mehr, aber halt, ich sehe das echt krass bei meiner Frau. Also wenn ich da reinkomme und gut Deutsch rede und freundlich, höflich, dann geht es schon klar.
Ja.
Also ich mache es von vornherein schon so klar. Ich manchmal auch, dass ich sage, ja, ich verstehe, sie haben bestimmt einen stressigen Tag. Also, aber wenn einer nicht so gut Deutsch kann, ist direkt schlechte Behandlung.
Schade.
Kann man bestimmt nicht überall, aber so... Was du und was ich so an Erfahrung gemacht haben, so schon bei mir schon 80%.
Ja, ich habe gehört, dass Berlin da total krass ist. Also in Berlin ist die Ausländerbehörde wirklich, da ist noch viel Luft nach oben. Aber in den so in kleineren Städten ist da wohl total freundlich alles und so.
Ich meine, ich finde es auch gut, dass du diese empathische Sichtweise hast, dass du denkst, sie sehen ja auch viele Leute und das.
Ja.
Das ist ja so, was ein empathischer Mensch als erstes denkt, aber darfst halt nicht vergessen. Da musst du dich auch fragen, würde ich die dann so behandeln? Weißt du, ich selber, würde ich sie so behandeln?
Ja.
Niemals.
Ja. Ja, deswegen hoffe ich, dass sich da was verändert.
Okay, das ist doch ein gutes Schlusswort.
Genau.
Ämter, bitte Paulina zu und macht, was sie sagt. Ich würde sagen, damit mit dem Schlusswort verabschieden wir uns. Ja. Das war's von Ronna und
Paulina
und von Mindwash 90 Grad. Bis zum nächsten Mal, Leute. Passt auf euch auf und eine schöne Woche.
Das Tschüss. War Mindwash 90 Grad, der Podcast rund um interkulturelle Begegnungen, Herausforderungen und die persönlichen Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag bei Mind Prevention. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne unsere Kanäle auf iTunes und Spotify und folge uns auf Instagram. Dort verpasst du keine Episode. Wenn du noch mehr Fragen oder Anregungen hast, dann schicke uns gerne eine Mail an info@mind-prevention.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.